SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Neue Oper in Sicht. Dazu heißt die Reflexe heute mit Gabriela Kaki. Willkommen. Und mit mir blicken Benjamin Herzog und Thomas Meyer froh und neugierig in die neue Opernsaison. Stimmt's?
Oh ja,
sehr. Ja, Jahr für Jahr ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn die neuen Saisonprogramme eintreffen und so ein ganzes Jahr Musiktheater zwischen zwei Buchdeckeln vor uns liegt. Schauen wir deshalb zuerst aufs Äußere. Wie präsentiert sich so ein Theater? Welchen Wert legt man auf optische Erscheinung, aufs Kostüm? Und was will ein Haus damit aussagen? Vor uns liegen jetzt diese Saisonprogramme der größeren deutschsprachigen Häuser in der Schweiz, vom Opernhaus Zürich und von den Theatern Basel, Bern und Luzern. Benjamin Herzog.
Ja, also das dickste Buch haben die Berner. Das sind ja auch drei Sparten dort, Oper, Tanz und Schauspiel. Ein dicker Wälzer mit einem schwarzen Bild und da ist so eine weiße silberne Fläche drauf. Da kann man etwas rubbeln. Das ist nämlich ein Rubbelbild. Und wenn man das freigerubbelt hat, dann erscheint darunter eine Rakete, die abhebt. Also fulminanter Start. Ja.
Thomas Meyer, was sehen Sie da liegen?
Ich sehe da das Luzerner Theater. Das hat so eine gewisse Tradition, gewohnt, nüchtern, einfach Spielzeit 2013 draufgeschrieben, Luzerner Theater. Das, ja, relativ klar gestaltet.
Das kleinste auch von allen.
Das kleinste von allen. Das Zuschauer-Opernhaus natürlich relativ dick mit einem Ring drauf, das, wenn man dann im Programm.
Gezeichnet, hat,
ja, dann, wenn man dann im Programm schaut, dann gehört das zur Ulisse-Oper von Claudio Monteverdi. Relativ dick ist natürlich jetzt, das ist der neue Stil unter Andreas Homoki. Bei Alexander Pereira kam das ein bisschen anders, ein bisschen glänzender daher. Mhm. Das ist ein bisschen nüchterner, aber sehr, sehr klar gestaltet. Und da werden quasi auch im Programm Pflöcke eingeschlagen. Jedes Stück wird klar präsentiert.
Ja. Und die Goldfarbe bedeutet aber schon auch, wir sind die Nummer eins irgendwie.
Ich denke,
das ist also analog zur goldenen Kreditkarte. Ja. Sozusagen. Und dann haben wir noch das Theater Basel, das größte. In der Form jedenfalls?
In der Form, nicht das dickste. Es ist, obwohl es auch ein Dreispartenbetrieb ist, nur halb so dick wie Bern. Dafür doppelt so unübersichtlich. Also ich kann mich ganz schlecht orientieren da drin.
Es ist vielleicht
die Werbung ist farbig, sonst ist es schwarz-weiß. Die Schriften sind zum Teil riesig, zum Teil ganz klein. Mhm. Bei der Premiere eines Stücks, irgendwie Onegin oder so, steht 1801. Denkt man ja, ist das jetzt das Kompositionsjahr? Nein, es ist der 18.01., der 18. Jänner, wo die Premiere ist, aber die weiteren Spieldaten stehen da nicht drin.
Ist auch Ausdruck irgendwie für mich eine Haltung des Theaters.
Die Grafiker werden mehr geliebt als das Publikum.
Okay, aber ansonsten, welche Message interpretieren Sie oder sehen Sie in dem, wie sich diese Häuser präsentieren?
Also in Bern habe ich so eine Aktenordner-Ästhetik. Auch mit diesen Pastellfarben. Gleichzeitig sind wir verrätselt, eben die Rubbellose. Also man muss ein bisschen
das Verspielte so.
Ja, man muss ein bisschen auf das Theater zugehen. Aber ja, ich frage mich auch ein bisschen, mit so einem dicken Ordner, ist das einfach quasi dieser dicke Konzerttheater, Musiktheater, Elefant, kommt man mit dem da klar?
Letztes Jahr war ja ein Elefant vorne drauf, übrigens. Ja, gutes Stichwort. Was interpretieren Sie für Luzern, Thomas Meyer?
Das ist, die greifen im Programm so eine Idee auf, die schon andere Theater gemacht haben. Einzelne Ensemblemitglieder sind mit Fotografien zwischen den Stücken vertreten, so als Illustration. Das schafft so einen gewissen Bezug zum Ensemble. Das heißt, wir sind da für euch. Das ist, sonst ist es sehr klar gestaltet, nicht? Boah.
Also hat was Einfaches, Direktes,
ja, genau.
Sachlich?
Ja, also sachlich, persönlich, einfach so, man hat was in der Hand, das gehört zu uns, das gehört zu unserer Stadt. Während natürlich Zürich schon sehr eben offiziell ist, aber auch sehr, sehr klar. Also das gefällt mir schon. Man findet die Sachen hier drin sehr schnell.
Gut. Wenn man ein bisschen buddelt, findet man sogar Motto oder Bekenntnisse der Leitungsteams.
In Zürich?
In Luzern. Da ist das versteckte Motto Frauenbilder, wie Dominik Menta sagt. Man muss ein bisschen suchen, bis man das findet. Mhm. Und Bern, da sagt der Xavier Zuber, der Opernchef dort, es gehe um Helden am Rande der Gesellschaft. Währenddessen Zürich einfach sagt, wir gehen einen Weg weiter. Ja, wir alle gehen einen Weg weiter. Und in Basel sagt Georges Delnau, dass Callisto Pietro seine Intendanz geprägt haben wird. Weil der geht ja in 2 Jahren, der Delnau.
Der Delnau, ja, genau. Jetzt ist Ende September. Die Häuser hatten bereits ihren Start. Die schnellsten waren die Luzerner, die bereits Ende August zusammen mit dem Luzern Festival eine zeitgenössische Oper zur Aufführung gebracht hat. Eine Oper der Composer in Residence, Chaya Tschernowin. Thomas Mayer, Sie waren an der Premiere.
Ist ein schwieriges Stück, eigentlich fast keine Oper zu nennen. Pnima erzählt von einem Generationenkonflikt, nämlich, dass die jüngere Generation in Israel aus der älteren Generation fast nicht herausbringen konnte, was beim Holocaust geschehen ist. Also die wollten nicht darüber sprechen und das gab riesige Konflikte.
Also nicht sprechen ist die Nichthandlung dieser
genau, Oper. Und das drückt sich damit aus, eigentlich, es gibt keine Handlung, es gibt keinen Text, es gibt einfach eine gestammelte Sprache, ein Versuch, zu Klang zu kommen. Das ist eine sehr intensive Klangsprache, die Chaya Tschernowin da komponiert. Aber es ist natürlich für einen Regisseur ein riesiges Problem. Was mache ich damit? Bei der Uraufführung vor 10 Jahren in München, da waren einfach ein älterer Mann und ein junger Mann, die sich auf der Bühne so umeinander herum bewegten, stumm, aber es geschah nicht viel.
Das war Klaus Guter.
Ja. Und jetzt hier in Luzern, David Herrmann stülpt da quasi eine Handlung drüber. Wir sehen einzelne Personen, das sind die Sänger, die sitzen quasi in einem Archiv, grübeln in alten Akten. Ein Forscher nimmt so einen Gegenstand auseinander, so eine Art Berg, und findet da Dinge, die er nicht richtig einordnen kann. Man fragt sich, was soll das? Und plötzlich aus einer Schublade erscheint ein Gespenst. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das Gespenst der Vergangenheit, das dann die alle erschreckt, und die schrecken zurück, sind alle nachher in eine Ecke gedrängt, und das Gespenst in der Mitte hat die Präsenz gewonnen.
Ist auch stumm,
ja. Alles stumm.
Und sieht so aus wie so ein Alien eigentlich.
Ja, ja, genau, also, kann man so sagen.
Und Hollywood.
Es ist ein bisschen kitschig, wenn man so will, von der Gestaltung her, von der Idee her. Aber auf der anderen Seite, es bringt diesen Inhalt sehr adäquat rüber. Also irgendwo der oder diejenige, die da wirklich keine Ahnung haben, die spüren wirklich, was da passiert in dieser
Musik. Also war keine Überinterpretation, diese Geschichte.
Nee, die ist schon angebracht. Oder eben, ist für mich ein bisschen, dieser Alien ist ein bisschen kitschig, also das gefällt mir nicht so super. Aber ich finde, es ist eine gute, adäquate Umsetzung. Und ich meine, eben, wir können hier keine Handlung, keinen Text präsentieren, wir können einfach so ein bisschen Ausdruck der Musik hören lassen und vielleicht einen kurzen Ausschnitt hören daraus.
Ein Ausschnitt aus Pnima von Chaya Tschernowin im Theater Luzern. Reflexe schaut heute, was punkto Musiktheater in der neuen Saison alles auf uns zukommt und womit die Theater in der deutschen Schweiz ihre Tore geöffnet haben. An dieser Stelle verlasse ich kurz meine Moderatorinnenrolle, denn ich möchte gerne über Bern berichten, über den Start dort. Stefan Merki ist mit seiner Crew, hat mit einem richtigen Volksfest angefangen. Und zu dieser Stimmung hat vor allem die große Jahrmarktorgel beigetragen, die mit dem Festival Rümlingen und bestückt mit neuen Kompositionen durch die Schweiz gereist ist und eben dann vor dem Theater in Bern Halt gemacht hat. Vor der Kornhausbrücke hat's gelärmt und gerumpelt und die Leute sind richtig hingeströmt zu schauen, was da passiert. Also punkto Hingucker und Hinhörer könnte man das kaum besser machen. Das große Orgelteil hat auch fantastisch ausgeschaut vor diesen grauen Sandsteinmauern. Im Haus drin dann ist die Bühne von einer auswärtigen Truppe in Beschlag genommen worden. Le Cirque de Loin, ein Straßentheater, hat sich unter dem goldenen Portal eingerichtet, lebt auf der Bühne, wohnt auf der Bühne, kocht auf der Bühne, schläft auf der Bühne und spielt natürlich auch auf diesen heiligen Brettern dann das Stück. Es ist ein richtiges Straßentheater. Alles, was es braucht, ist dabei. Ein Auto steht herum, eben ein Hochbett, eine Küche, viele, viele Instrumente. Gespielt wird eine große, eine wunderbar einfache, plakative Geschichte in einem Sprach- und Dialektmischmasch. Es hat viel Akrobatik dabei, Tanz, Körpereinsatz, sogar eine Geburt findet auf der Bühne statt. Ich habe den schönsten Balztanz gesehen, den man auf einem Hochseil vollführen kann. Wirklich zauberhaft, brillant geführtes Mitspieltheater mit dem Publikum. Auch das gehört ja zum Straßentheater. Und es gibt Musik, laute Musik, irgendwie verzweifelte Musik. Sie ist poetisch, zirzensisch und sie geht richtig an die Nieren. Ja, Cirque de Loin in Bern mit dem Stück The Fool and the Princesses. Der Abend wurde dort von einem auffallend anderen jungen Publikum begeistert aufgenommen. Das war Anfang September und natürlich frage ich mich, wie soll man diesen Saisonstart jetzt lesen? Ich hätte da zwei Ideen, zwei Dinge, die mir auffallen. So wie diese kleine Truppe die verschiedensten Sparten gekonnt zusammenbringt, Musik, Tanz, Akrobatik, Schauspiel, so sollte auch ein Theater wie das Bernische funktionieren als Mehrspartenhaus, also eine Art Wishful Thinking. Stefan Merki versucht in der Tat immer wieder, die Sparten zusammenzubringen, Kräfte zu bündeln. Und eben dieser Cirque de Loin, der alle Künste mit leichter Hand vereint, scheint mir so etwas wie ein Abbild davon im Kleinen zu sein. Dann von der Außenwirkung her gesehen, wenn man die Saison eines Kulturtempels, sage ich jetzt mal etwas pointiert, mit Straßentheater eröffnet, also wirklich die beiden Gegenpole, heißt doch das auch, unser Haus ist offen. Wir überlassen die Bühne auch gerne mal den anderen, die haben nämlich auch was Interessantes zu sagen. Es heißt aber auch, unsere Schwelle ist nicht wirklich so hoch, wie viele glauben. Und es ist offen für ein so gemischtes Publikum, wie sich eben im Cirque oder im Zirkus dann auch trifft. Und das finde ich so als Motto, sage ich jetzt mal, für eine Intendanz oder zumindest für die zweite Saison von Merki, hat es schon bereits letztes Jahr gemacht, finde ich das sehr anschaulich, sehr populär, auch sehr einladend, ohne irgendwie billig zu sein.
Ja, ist ja auch, was er erklärt hat, er möchte das Stadtklima prägen, also in die Stadt hineinspielen oder von
genau,
der Stadt.
Genau, soll verhandelt werden in diesem Haus, was irgendwie an Politik, an wesentlichen Dingen passiert.
Und es ist ja auch ein schöner Kontrast, die Zürcher haben ja auch mit einem Eröffnungsfest begonnen, einem offenen Haus. Aber und dort gab es eine kurze Produktion von Martino, einer Kurzoper, aber natürlich es ist dort ganz klar in diesen Hallen irgendwo geblieben. Und diese Öffnung Richtung Straßentheater findet natürlich dann in Zürich nicht statt. Das finde ich interessant. Also meine, da gehen die Berner wirklich einen Schritt weiter.
Ja, noch nicht vielleicht. Stichwort Zürich. Vor einer Woche gingen dort die Tore des Opernhauses auf mit einem äußerst ambitionierten Projekt, einer Oper, die an alle Haus, Sänger, Orchester enorme Anforderungen stellt. Die Soldaten von Bernd Alois Zimmermann. Benjamin Herzog, Sie waren an der Premiere.
Ja, es ist sicher ein Paukenschlag, wenn ein Haus mit dieser Produktion eröffnet. Ich denke, es ist dann auch so, dass alle Beteiligten noch frisch sind nach der Sommerpause. Man hat mir gesagt, dass die Probezeiten jetzt gar nicht unbedingt länger waren für dieses doch sehr komplizierte Stück mit fast 2 Dutzend Hauptrollen, mit einem riesen Orchester, das noch über das Straußsche Orchester hinausgeht, das man auch irgendwie positionieren musste, eben nicht im Orchestergarten, sondern auf der Bühne drauf.
Also was ganz neue akustische Verhältnisse schafft auch.
Ja, ja, und erstaunlich gut geklappt hat, weil der Dirigent die Sänger im Rücken hatte, aber es gab dann noch einen Hilfsdirigenten. Ja, also das generiert, mit den Soldaten generiert man Öffentlichkeit. Das ist ein Stück, wo vor allem natürlich Journalisten und Musikkennerinnen und Kenner scharf drauf sind. Wie es jetzt mit den Publikumszahlen aussieht, weiß ich nicht.
Es ist sehr gut besucht, habe ich gehört. Also, okay. Ich meine, das Stück, ich hab vor 30 Jahren Klaus-Helmut Drese gesagt, springen Sie doch dieses Stück. Und er kannte das Stück von der Uraufführung und sagte, viel zu groß. Und Alexander Pereira hat immer wieder gesagt, viel zu groß für unser Haus. Und es ist toll, dass jetzt Andreas Homoki das endlich bringt.
Nachdem es Pereira letztes Jahr in Salzburg gemacht hat. Ja, also... Was bedeutet das, mit den Soldaten anzufangen? Die Rede ist ja im Programmheft, die Intendanz sagt, wir gehen einen Weg und die Eckpflöcke seien eingeschlagen. Vielleicht ja, wird es einfach einmal im Jahr so eine
das Bekenntnis zum 20.
paukenartige, Jahrhundert, so? Tolle, wichtige 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert Oper geben. Danach im Programm ist dann von zeitgenössischem Jahr nicht mehr so viel die Rede. Aber hören wir doch einen Ausschnitt aus diesen Soldaten.
Bernd Alois Zimmermann, ein Ausschnitt aus den Soldaten aus dem Opernhaus Zürich. Verantwortlich für die Regie ist Callisto Bieto. Hochgelobt von der Presse, Peter Hagmann schreibt, kongenial einerseits und andererseits gerade jüngst in einem Artikel von Christian Berzin ziemlich gebasht. Sein Talent ist so schmal und seine Zeit ist abgelaufen, attestiert dem katalanischen Regisseur. Ja, jetzt Benjamin Herzog, was war das für ein Eindruck? Sex, Gewalt und Blut wirft man diesem katalanischen Regisseur immer wieder vor.
Ja, das sind Grundkonstanten des Lebens. Ohne Sex wären wir alle nicht hier. Ich finde, Pietro und das Stück treffen sich hier auf einer Ebene, wo es eben auch einfach passt.
Also es ist ein gewalttätiges Stück, gewalttätiges, es hat Blut Stück. Und Sex drin.
Es geht um die Erniedrigung einer Frau, die nicht den bürgerlichen Weg einer Hochzeit einschlagen möchte, sondern sich an einen Soldaten dran macht, zuerst an den Hauptmann und dann gehen alle anderen auch ihr an die Wäsche sozusagen und das führt einfach in einen Abwärtsstrudel und das ist gewalttätig und das passt so, wie das Pietro inszeniert, einfach ganz hervorragend. Wenn man sagt, wenn Berzins sagt, die Zeit Pietros sei abgelaufen und gleichzeitig zitiert er, wenn man Pietro und googelt, dann kämen automatisch die Stichworte eben Blut und Unterwäsche. Ja, ich empfehle, sich das Stück anzuhören und anzugucken, weil es hat auch sehr intime Momente und da hat er auch etwas gelernt, Pietro.
Ich finde, er geht eigentlich sehr, sogar zurückhaltend im Betrieb. Also er setzt nichts auf, falsch, was nicht in dem Stück drin wäre.
Ja. Also ich gegen finde, die Musik, was man immer vorwirft.
Er geht wirklich in die Musik rein und er hört rein, was da passiert. Also das finde ich, mag sein, dass er sonst mal ein bisschen was aufgesetzt hat, aber hier im Gegenteil.
Ja, also er hat die starken, groben Szenen sind drin und die feinen Duettszenen sozusagen sind sehr gut gearbeitet. Eben Pereira hat das Stück letztes Jahr in Salzburg herausgebracht. Ich finde, der Realismus, den Alvis Hermanis dort versucht hat, passt eigentlich viel weniger zu Zimmermann, der ja eigentlich nicht in einer konkreten Zeit sich verorten möchte mit dieser Oper, sondern in einer Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Mischmasch und da ist der abstraktere Raum, den Pietro wählt, viel besser und das kommt wirklich stark rüber. Also toller Auftakt.
Jetzt kommen wir noch zu Basel. Da gab es eine Art Doppelstart. Tosca einerseits auf der großen Bühne, also wirklich große Oper und andererseits einen Tag darauf ein spartenübergreifendes Projekt mit dem Titel Isolde. Schauspiel und Oper widmen sich gemeinsam dieser historischen Figur, die der amerikanische Regisseur, Autor und Komponist Richard Maxwell ins Zentrum seines eigenen Stückes stellt, Thomas Mayer.
Das ist ein echter Hybrid als Form, eigentlich ein Sprechtheater. in dieser amerikanischen nüchternen Art, sehr avantgardistisch, ohne viel Mischmasch, ohne viel Schnörkel dran und so, also ganz einfach erzählt. Und das ist sehr schön gemacht, finde ich. Und dann kommen manchmal Gesangsszenen drin vor, das sind Songs.
Das ist dann die eine Isolde,
ja,
die singt.
Ja, das ist die eine von dieser drei Isolden, die singt. Mit einem Song, das ist die Musik von Richard Maxwell, und dann gibt's Musik von einem Instrumentaltrio, aufgrund von Konzepten von Daniel Ott, improvisiert, gespielt, einfach aus dem Moment. Und das gibt sehr schöne klangliche Momente, das ist wunderbar gemacht. Und insofern ist es ein schöner Abend. Ich habe dem gern zugeschaut. Ich finde das jetzt nicht, die Avantgarde, das große Avantgarde-Erlebnis, das man haben könnte. Das finde ich ein bisschen übertrieben, wie das zum Teil geschildert wird. Und dann, was mich gestört hat, ist dann dieser Isolde-Bezug, der ziemlich herbeigezwungen wird.
Und also dieser Stoff von einer jungen Frau, ja, die einen anderen liebt, als den,
genau,
sie heiratet.
Also eigentlich, es geht um die Geschichte eines Seitensprungs, ein Haus soll gebaut werden und die Frau, die ein bisschen unzufrieden ist mit der ganzen Situation, verliebt sich in den Architekten und so weiter und so fort. Aber ich meine, Tristan und Isolde ist doch ein bisschen was anderes dann schlussendlich von der Geschichte her. Und das finde ich Quatsch, ehrlich gesagt. Das finde ich unnötig herbeigeholt. Aber es ist ein Versuch, sowas zu machen, eben diesen Hybrid weiterzuführen. Und vielleicht können wir mal reinhören in so einen Song. Das ist auch eigentlich Oper, ja, aber doch nicht Oper.
Ein bisschen musicalmäßig, ein bisschen minimal klingt diese Isolde hier aus Basel. Im Weiteren haben wir über den Cirque de Loire, über die Soldaten und Pnima aus Luzern gesprochen, die neuen Produktionen, mit denen die Deutschschweizer, die größeren Deutschschweizer Theater die Saison eröffnet haben, worin man definitiv ein Bekenntnis zum zeitgenössischen Musiktheater, vielleicht auch zu neuen Formen sehen kann. Sind Sie damit einverstanden, Benjamin Herzog, Thomas
Mayer?
In Basel
auf jeden Fall, weil ich finde, gerade dieser Hybrid ist sehr symptomatisch für das ganze Programm in Basel. Und darum auch der Ausdruck, finde ich, in diesem Programmheft, der unübersichtlich irgendwo durch. Man weiß nie, in welcher Form man eigentlich schlussendlich ist. Also da gibt es eine Backers-Opera mit Schauspielern, da gibt es ganz verschiedene. Natürlich gibt es auch die großen Formen, also wie den Lohengrin oder Tosca.
Das ist in Basel sozusagen das Erbe von Christoph Marthaler, ja, der jetzt auch ein neues Stück inszeniert. Genau. Er sagt, es soll eher ein Schauspielstück sein. Es wird garantiert mit Musik sein. Und diese Vermischung halt zwischen Schauspiel und Oper und Sprechtheater und Musiktheater, die ist in Basel doch sehr stark fortgeschritten. Und wir brauchen halt wie diese Schublädchen noch, das ist Oper, das ist Schauspiel.
Aber ich denke,
auch administrativ wahrscheinlich.
Es gibt auch dieses Stück von Lukas Berfuss und Michael Wertmüller zum Beispiel. Und die machen auch noch mehr zeitgenössische Oper. Sie springen wieder das Schneewittchen von Heinz Holliger zum Beispiel. Also ich finde, da läuft eigentlich sehr, sehr viel und auch sehr mutig.
Also keine leere Versprechung am Anfang der Saison. Wir handeln das jetzt gleich ab und dann machen wir unsere schönen alten Sachen. Sondern das ist ein Fluss, der durchgeht und eben das Theater steht für heutiges zeitgenössisches Musiktheater.
In verschiedensten Formen. Also einerseits eben, dass man zwischen Formen Hybride, wie Thomas sagt, ausprobiert, zwischen Schauspiel und Musiktheater. Andererseits, dass man eben auch einen Opus wie Schneewittchen nachspielt zum ersten Mal nach Zürich.
Und Bern, Zürich und Basel, haben die auch diese Kontinuität im Experimentieren, im Suchen von neuen Formen?
Also in Zürich nicht, oder? Nicht, nein. Also man muss sagen, der Spielplan an Premieren bringt zwar durchaus einige Sachen, die ein bisschen anders sind, also als China halt von Händel. Aber ich meine, im Prinzip, es sind ein paar sehr gute Stücke, die bringen dieses Jahr. Aber sehr verdächtig ist dann für mich, was an Wiederaufnahmen läuft. Und da kommt dann der ganze Verdi, Wagner, Mozart, alles, was an Premieren eigentlich relativ wenig kommt in dieser Saison, wird in den Wiederaufnahmen nachgeliefert. Also da ist das große Repertoire eigentlich voll vorhanden.
Aber das gibt dann vielleicht die Mischung, oder?
Das gibt,
weil das sind auch die Jahresheiligen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Wagner und Verdi kann man schwerlich weglassen.
Ja, also Zürich hat eine Verdi-Premiere, eine AIDA.
Ja.
Das zeitgenössischste Stück ist wahrscheinlich die nächste Premiere im Tanztheater mit Musik von Kurtag, Glas und Schnitzke. Das spielt ja in Zürich auch eine Rolle. Mhm. Oder dann gibt es diese Kinderoper, die neu geschrieben wird.
Aber,
so, aber sonst geht es eigentlich auch richtig in die Vergangenheit, mit Ritorno d'Ulisse, Monteverdi oder die Alcina, wie Sie das angesprochen haben. Übrigens mit der Cecilia Bartoli.
Also da kommt sie zurück.
Taucht dann mal wieder ein großer Name auf. Sonst hat Zürich dieses Terrain der ganz großen Namen etwas verlassen. Also man muss jetzt nicht mehr pilgern um die ganz große. Gut, Kuberova singt wieder, aber in den Neuproduktionen nicht unbedingt.
Andere große Namen, vielleicht in Bern oder in Luzern? Oder?
Ja, also ein vielleicht neuer Name, der in Bern auftaucht, ist diese, ich glaube, sie ist eine lettische Dirigentin, Mirga Grašinytė-Tīla, die letztes Jahr in Salzburg den Young Conductors Award bekommen hat. Die dirigiert mehrere Produktionen in Bern, die wird da richtig aufgebaut und da bin ich schon sehr neugierig, was sie da macht.
Also man setzt dort ein bisschen auf Kontinuität, was sie betrifft.
Ja.
Aber ich finde schon bezeichnend, Zürich, das ist halt wirklich der Ort der großen Oper und der großen Produktion. Und wenn da was passiert, dann ist das ein Monument so quasi, oder? Und das ist kein Hybrid oder sowas, sondern das ist wirklich ein großes Ding.
Hat auch keinen Raum für ein Experiment, heißt es auch.
Ich meine, Zürich hat zwar eine Studiobühne mal gehabt, aber die ist längst verlassen und vernachlässigt worden und es Zürich ist einfach kein experimenteller Raum. Leider nicht. Also trotz Pieto, aber der Raum funktioniert nicht so. Und Basel ist da viel weiter.
Also es ist die Tradition?
Ja, es ist eine Tradition natürlich, die von 15 Jahren oder länger Pereira herkommt.
In Zürich, ja.
Ja. Das Experiment wurde vernachlässigt und das Publikum will das vielleicht auch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass Zürich ein Zweispartenhaus ist, wo eben diese Nähe zum Schauspiel nicht gegeben ist. Das fördert natürlich auch das. Das sieht man auch in Luzern, wo auch ein Dreispartenhaus ist, wo auch diese ganzen Mischformen vorkommen. Musical, ein Schauspiel von Bert Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, mit Musik von Paul Dessau, eine Rarität von April Smith zum Beispiel. Alles, das ist ein viel bunteres Programm, als wir es in Zürich haben.
Das ist eigentlich anmächerlich zum Hingehen.
Ja.
Sagen Sie mir zum Schluss, welche dieser Produktionen, die jetzt auf uns zukommen, haben Sie sich bereits dick angestrichen in der Agenda? Wollen Sie absolut nicht verpassen?
Also ich habe in Zürich ans Ende des Programms noch geguckt und da erwarte ich, dass Barry Kosky, der Nachfolger von Andreas Homoki und Kumpel wahrscheinlich an der Komischen Oper. Der kommt jetzt nach Zürich zum ersten Mal und inszeniert da eine Fanciulla del West. Und nach
Puccini?
Puccini, genau. Die Produktionen, die ich gesehen habe von Kosky, die gehen ins Experimentelle hinein. Die sind auch lustig, es ist verrückt. Er wird wahrscheinlich irgendeine Cowboy-Story, aber ich weiß es nicht, was machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich verspreche mir auch, dass da ein bisschen der Raum aufgeht, wenn man so möchte, in Zürich.
Ja, ich werde vielleicht dann eher in die Gegenrichtung fahren, von Zürich nach Basel, ein bisschen bei Schneewittchen reinschauen, von Heinz Holliger, Votre Faust von Busser. Also es gibt da wirklich ein paar Sachen, die mich interessieren, die man auch selten zu sehen bekommt. Und dann, was mich schon noch interessiert, ist die Alcina, weil die kommt im Januar in Zürich, aber auch in Luzern. Das ist die einzige doppelte Premiere an zwei Orten. Da wird ein interessanter Vergleich möglich.
Also auf jeden Fall, es steht uns eine bunte Saison bevor. Ich freue mich. Herzlichen Dank, Benjamin Herzog. Herzlichen Dank, Thomas Mayer. Das war Reflexe, neue Oper in Sicht. Die Musiktheater-Saison geblickt, erschaut in Bern, Basel, Zürich und Luzern.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.